Weil wir das immer damit begründen, dass wir wissenschaftlich arbeiten. Und das bedeutet am Ende des Tages auch, Daten zu nehmen, Daten zu analysieren, Daten zu strukturieren, ja, sich mit den Fachtermini auszukennen und so weiter und so fort. Was ich vielleicht an der Stelle, du wirst es bestimmt erlauben, Anne, mal sagen können, ich habe dieses Problem erkannt und mir ist es ja sehr, sehr wichtig, Menschen in solchen Bereichen fortzubilden und deshalb organisiere ich gerade, ich als Patrick Bayer, ein Seminar zum Thema Mathematik im Sachverständigenwesen für die Immobilienbewertung, weil ich sage, es ist so krass, wie viel Möglichkeiten uns durch Statistik gegeben wird und wir werden so Ende November, Anfang Dezember werden wir das Seminar auch durchführen, das ist auch offen für andere, also es ist bei uns wieder Cäsar First, also unsere Cäsar-Mitglieder und wenn es dann noch nicht ausgebucht ist, geht es auch an die Öffentlichkeit.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Hallo, mein Name ist Patrick Bayer.
Gott. Und wir freuen uns.
Was? Wir hören uns schon an, die Radiomoderatoren von Radio Paloma. Ja,
ja. Schöne Zeit, WDR4. Nein, oh, also wir freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr mit dabei seid und jetzt hoffentlich noch nicht weggeschalten habt an der Stelle. Und guck mal, ich habe ja seit neuestem so einen ergonomischen Hocker. Also wenn ich mich jetzt hier so drehe und wende die ganze Zeit.
Sämtliche Assoziationen, die ich mit solchen Hockern habe, die unterbleiben jetzt hier.
Ich habe es im Bürofachhandel gekauft, ich weiß gar nicht, was du möchtest. So, ist gut für meine Lendenwirbelsäule, weil ich bin ja ein Sitzer und Sitzen ist das neue Rauchen. Also, wir heißen euch herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Patrick, was war denn so dein Highlight letzte Woche? Ich habe nämlich eins, aber ich will dir den
Vortrag. Mein Highlight siehst du hier im Bild. Zähl mal meine Finger.
Du hast noch 10 Finger.
Ja, obwohl ich geheimwerkt habe. Das ist mein Highlight.
Das freut uns wirklich. Also wirklich, ganz großen Respekt. Was hast du? Na gut, ich weiß, was du gemacht hast.
Meiner Tochter ein schönes Zimmer gebaut.
Das
ist wirklich gut geworden, ne? Ich habe dir ein Bild geschickt gestern.
Also wenn das hier nicht mehr weitergeht, dann werden wir
uns. Ich habe schon überlegt, wo ich jetzt überall Hand anlege in meinem Haus. Und habe schon hunderte von Projekten und irgendwann komme ich halt montags morgens dann nicht mehr ins Büro.
Ach Quatsch. Oder Alter, wie gesagt, nur mit so einem Eifinger weniger.
Ja, weil ich dann rückwärts in die Kreissäge gefallen bin oder sowas. Man weiß nicht.
Das hätte eher ich so drauf, weiß ich nicht. Irgendwann falle ich mal von einem Spitzboden runter, habe ich mir schon ausgemalt bei den ganzen Leitern.
Ja, das hatten wir schon beim Thema Arbeitssicherheit, ne?
Ja, ich bin neulich wieder, glaube ich, über den Boden gekrabbelt, wo angeblich ja mal ein Marder gewohnt hat. Aber ich muss mir das mal angewöhnen, mir jetzt irgendwie diese FFP3-Masken wie so ein Handarmband an meine Hand zu baumeln. Und dann geht's los. Aber ich habe tatsächlich auch ein kleines Highlight. Das habe ich nämlich gerade in der Post gehabt, das ich mal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchte. Und zwar habe ich ja doch immer mal die Situation, dass ich nicht nur auf dem wilden Land unterwegs bin, sondern auch innerhalb einer Stadt bewerte, ja. Und jetzt musste ich eigentlich bei der Stadt wieder alle Informationen separat abfragen. Wir kennen das, Altlasten, Baulasten, Erschließungs- und Ausbaubeitragssituation, so. Und dann hat mich aber auch ein lieber Hörer von uns tatsächlich mal auf den Tipp gebracht, fragt doch städtebauliche Informationen ab. Und das ist mein Gamechanger. Das heißt, ich weiß nicht, viele von euch kennen das bestimmt schon, die das nicht kennen, die freuen sich jetzt mit mir. Ihr setzt eine Nachfrage Bauvorhaben, also Bauamt tatsächlich. Dann sagst du, schönen guten Tag, hier ist meine Flurstücksnummer, meine Adresse. Ich hätte gerne städtebauliche Informationen. Dann kriegt ihr einen Schriebs. Und in diesem Schriebs ist alles abgefrühstückt. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Erschließungs- und Ausbaubeitragssituation, Baulasten, Altlasten, etc., Denkmalschutz, alles in einer Auskunft. So, das ist A, ultra mega spannend für die Effizienz, weil es ist nur eine E-Mail gewesen. Und zweitens, auch wenn mir das kostenmäßig eigentlich egal ist, weil ich reiche es ja weiter, es kostet einmalig 45 Euro hier bei uns in der Stadt. Ansonsten kostet allein die Baulastenauskunft fast so viel. Ja, also tatsächlich hat das für mich jetzt einen Gamechanger. Kann man natürlich nicht machen, wenn gewisse Zugehörigkeit noch auf Landkreise oder so entfallen, dann ist es natürlich nicht möglich. Aber für die Städter unter uns, mega. Fragt nicht mehr alles einzeln ab, macht einmal eine städtebauliche Information und ihr habt alles in einem Schriebs. Das war mein Highlight.
Das großartig.
Ja, danke.
Wirklich, finde ich.
Wusstest du das schon?
Ja, aber das geht bei uns ja nicht, weil wir haben immer die Hälfte hier aufgeteilt auf Kreis und Land, Kreis und Stadt. So.
Ja.
Das ist ein bisschen anstrengend hier.
Das glaube ich. Also habe ich meistens auch, um dann die Antwort zu kriegen, den Bauakte haben wir nicht.
Ja, aber das, weißt du, hier ist es dann auch so, du hast ja den Landkreis, der Landkreis hat eine Bauaufsicht. Außer in den Städten, Stade und Buxtehude, da ist die Stadt wiederum Bauaufsicht. Ach, das ist alles.
Ja,
mach mich jetzt schon wieder fertig.
Nee, ist alles ganz schwierig, ganz furchtbar. Jedenfalls.
Ich habe aber auch ein Highlight, noch eins.
Noch eins?
Ja, weil wir haben Fanpost bekommen. Ja, die nicht zugestellt werden konnte. Hast du auch von einem ganz lieben Hörer den Abrisskalender 2026, 365 Bausünden zum Abreißen. Danke, Michael, für dieses wirklich großartige Fanpostgeschenk. Das steht hier schon direkt auf meinem Schreibtisch und ich freue mich jetzt schon auf den 1.1.
Oh, dann darf ich jetzt aber auch noch eine Ankündigung machen. Ich lehne mich jetzt zwar total weit aus dem Fenster, aber wir sind ja seit letzter Woche True Crime Podcaster.
Ja, ja.
Mhm. Ja, wir sind jetzt ja in ganz anderen Regionen.
Investigativ-Journalisten sind wir sowieso schon.
Auch, eigentlich sind wir. Also der deutsche Podcastpreis wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, denke ich jetzt mal so.
Glaub auch.
Und das, was ja True Crime Podcaster und Podcasterinnen sehr gerne machen, ist Ankündigung für Merch zu machen. Und wir haben seit letzter Woche auch einen kleinen Merch-Plan. Also bleibt aufmerksam. Es wird auch Sachverstand in Herz-Merch geben. Oh mein Gott, das ist so ein kleiner Check in meiner Lebensbucketlist. Neben der städtenbaulichen Information.
Ja, das heißt, für unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer wird es dann künftig auch immer mal was zu gewinnen geben.
Oh, ja, also wir sind dabei, wir werden das hier jetzt entwickeln, irgendwie parallel und dann wird alles gut und es wird ganz großartig. Aber jetzt haben wir tatsächlich schon 6 Minuten viel gesagt, ohne etwas zu sagen.
Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Meine Dating-App hat sich gerade gemeldet und mir gesagt, dass ich eine Nachricht von einer Userin bekommen habe. Das ist noch nie passiert und jetzt muss ich noch mindestens eine halbe Stunde warten, bis ich gucken kann, ob sich da jemand verwählt hat.
So, also jetzt gibt es nämlich kein privates Thema, das wir hier nicht irgendwo mal angeschnitten haben. Schön.
Ich bin übrigens immer noch Single.
Ich nicht, aber ist ja egal. Nein, also, wir freuen uns wirklich, dass ihr mit dabei seid, wenn wir uns heute mal dem Thema...
Oh, deduktive Bodenwertermittlung und sowas. Also ja, gar nicht so richtig. Ne? Wir haben gerade festgestellt, ich habe zwar in mein Gutachten geschrieben, das ich geschrieben habe, aber eigentlich so richtig ist es keine deduktive Bodenwertermittlung. Nein, es geht um das Thema passende Bodenrichtwerte.
Ja, ich denke, das passt ganz gut, weil du da in deinem Gutachten auch, ich würde jetzt mal sagen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz, korrigiere mich gern, eine ganz, ganz...
Nein, sowas mache ich nicht. Das ist Teufel.
Findet dich, das wird sich... Warte, das wird sich eh nicht durchsetzen.
Nee, witzig. Das
Internet.
Genauso wenig wie Podcast und das Internet.
Nee, das ist auch alles Blödsinn. Du hast nämlich ein Gutachten geschrieben, vergangene Woche. Es geht um eine Freilegung. Also, nee, erzähl du doch mal. Ich war doch nur stiller Trittbrettfahrer der ganzen Angelegenheit.
Ja, also du warst mein Johnny Controlletti an der Stelle. Danke nochmal dafür, hat mir wirklich weitergeholfen. Also ist es so. Wir haben einen Auftrag bekommen, ein öffentliches Gebäude soll freigelegt werden oder muss freigelegt werden, weil es wirtschaftlich überhaupt nicht mehr zu betreiben ist. Das ist so ein Zweckbau von 1969. Ja,
Frage.
Was denn?
Hat es der Auftraggeber gesagt oder hast du das gesagt, dass es wirtschaftlich nicht benutzbar ist?
Naja, wir sind da durchgegangen und haben festgestellt, das ist ja eine Fertigteil-Konstruktion aus 1969.
Oh, da wurde richtig Geld in die Hand genommen. Ja, schwierig.
Ich sag mal, unter Aspekten gesunder Arbeitsverhältnisse jetzt eher so schwierig. Ja, also das ist ein alter Kommunalbau, 1969 mal schnell hochgezogen und ist jetzt einfach durch. So. Und die Stadt will da auch gar nicht weiter bleiben. Die haben schon einen Ersatzneubau geschaffen. Und dementsprechend soll jetzt quasi dieses ganz große Areal, sind irgendwie über 5000 Quadratmeter, zusammen mit einem anliegenden Areal, was wir allerdings nicht zu bewerten hatten, entwickelt werden. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist in einer norddeutschen Mittelstadt, ist dementsprechend sehr zentral gelegen, also eine unfassbar schöne Lage eigentlich auch. Und dann habe ich mir gedacht, geil, da hast du, ne, typisches Liquidationsverfahren, Bodenwert minus Abrisskosten und der Drops ist gelutscht. Ja, was ich allerdings nicht auf dem Plan hatte, war der Gutachterausschuss, der örtliche, der in die Randnotizen seiner Bodenrichtwertdefinition schreibt: Unsere Bodenrichtwerte sind nicht geeignet für die Bewertung von Grundstücken und bebauten Grundstücken im Rahmen von Bauträgermaßnahmen. Punkt. Ja. Und dann saß ich erstmal da und dachte, shit, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du ein neues Thema für einen Podcast. Du kannst auch mal erklären, wie das ist, wenn du einen Bodenrichtwert hast, den du eigentlich gar nicht verwenden kannst, weil, und das muss man ja auch mal sagen, das ist schon, ich finde, ein viel zu selten genutztes Konstrukt in der Immobilienbewertung. Man versucht ja immer schnell irgendwo irgendwas in irgendeinen Bodenrichtwert zu zaubern, ne? Also irgendwie, oh, dann nehme ich mal den von dem an oder so irgendwie. Und das ist halt ein Problem, weil grundsätzlich in der Bodenrichtwertdefinition ja schon definiert ist, dass nicht alle in der Bodenrichtwertzone verorteten Grundstücke der Bodenrichtwertdefinition entsprechen. So. Das bedeutet dann ja im Umkehrschluss, ich muss halt gucken, was ist ein passender Bodenrichtwert. Da kann man natürlich sagen, okay, weiß ich nicht, ich habe hier ein allgemeines Wohngebiet, da ist ein Gewerbegrundstück drin und dann nehme ich jetzt mal ein Gewerbegrundstück aus der Umgebung und pflansche das da bodenrichtwertmäßig hin. Das ist so die einfachere Variante. Aber in dem Fall war es so, dass ich ja jetzt konkret hier Bauträgermaßnahmen habe und ich mir jetzt erstmal, also es gibt ja keine Bodenrichtwerte für Bauträgermaßnahmen, dauerlicherweise. Und jetzt erstmal überlegen müsste, was ist denn jetzt die Besonderheit da dran? So, jetzt hast du ja blöderweise dieses Gutachten schon gelesen und kennst alle Antworten auf meine Fragen. Aber was, also der Gedanke, der dann war, war ja erstmal, was zahlen denn eigentlich Bauträger im Verhältnis zu Privatpersonen? So, was wäre denn so dein erster Gedanke dazu gewesen, jetzt ohne Kenntnis dieses Gutachtens?
Oh, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und schmeiß mal mit Fachbegriffen um mich und du holst mich dann einfach wieder zurück. Mhm. Also, ich würde sagen mehr, weil im Rahmen von der Projektierung dann rückwärts das Ganze auf den Kaufpreis eines Käufers natürlich niedergeschlagen wird. Und das ist ja, und jetzt Achtung, das ist ja die deduktive Bodenwertermittlung, die auch Bauträgermethode genannt wird. Das weiß ich, weil man die arme Anne Brackhoff und alle anderen in der Fachwirts Reihe 2020 mit so einem Mist in der Prüfung gequält hat.
Genau, das ist richtig. Und wir haben dann uns das Grundstück angeguckt hier und haben dann festgestellt, okay, wir haben Verkehrsflächen, ja, die würde man da jetzt erstmal rausrechnen. Es gibt einen B-Plan-Entwurf. Da ist auch schon die TÖP, also diese Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Genau, auch schon erfolgt und so weiter und so fort. Und da soll im Prinzip eine 2- bis 3-geschossige Bebauung möglich sein. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, was haben wir für eine durchschnittliche Wohnungsgröße? Die liegt ja meistens so zwischen 70 und 80 Quadratmetern. Ja. Und haben dann geguckt, okay, wie viel können wir da drauf bauen? Ne, was kriegen wir hin letzten Endes? Ja,
Anne? Ich habe jetzt schon wieder einen Haken nicht gekriegt. Das ist ein allgemeines Wohngebiet oder
Allgemeines Wohngebiet.
Okay, also das war der hat mir jetzt noch gefehlt, weil jetzt waren wir ja bei einer Behörde und jetzt sind wir bei Wohnen, deswegen. Dankeschön.
Genau, also der B-Plan-Entwurf sieht allgemeines Wohngebiet vor. So. Und dann haben wir erstmal geguckt, okay, was würde man denn da drauf bauen können? So, dann waren wir irgendwie, man kann da maximal, ich glaube, 39 Wohneinheiten drauf bauen, irgendwie bummelig, ja, wenn man das mal so runterrechnet. Und dann war da noch der nächste Punkt, dass es eine örtliche Satzung gibt, die vorschreibt, dass im Bereich des Geschosswohnungsbaus mindestens 30% sozial geförderter Wohnraum geschaffen werden muss. Und das engt das Ganze auch noch mal ein bisschen ein. Und das war letzten Endes so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, also für einen Bauträger ist es schon mal interessant, grundsätzlich, man kann da was drauf schaffen, das Baurecht ist da, so, und jetzt müssen wir überlegen, was muss der Bauträger schaffen. So, und dann haben wir gesagt, na ja, muss das unbedingt übers Residualwertverfahren erfolgen. Also was du ja gerade beschrieben hast, dass man quasi von dem Verkaufspreis runtergeht, das ist ja deduktiv, ja. Aber das Gesamtverfahren nennt man ja Residualwertverfahren. Das ist ja diese Bauträgerberechnung.
Stimmt. Und deduktiv bedeutet ja letztendlich, ich gehe von Bauland rückwärts
genau.
auf einen anderen Zustand.
Hm? Ja, grundsätzlich, auch wenn der Gutachterausschuss zum Beispiel ein Objekt nachbewertet, ja, vom Kaufpreis rückwärts, um den Bodenwertanteil rauszuholen, ist das auch deduktiv. Deduktiv heißt ja nur rückwärts gerichtet quasi, ja. Und das, was aber der Bauträger macht, das ist ja das sogenannte Residualwertverfahren. Und Prüfungsfrage aus der Sachverständigenprüfung, vielleicht hast du es noch am Zettel, warum ist das Residualwertverfahren als reines Wertermittlungsverfahren ungeeignet?
Weil es viel zu viele spekulative Elemente beinhaltet.
Aufgrund der ungünstigen Fehlerfortpflanzung, genau. Ne? Wenn du da kleine Dinge änderst, dann hat das nachher eine riesengroße Auswirkung. Und das ist genau der Punkt. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kommen wir vielleicht anders daran, als ein Gutachten aufzubauen auf Basis einer Spekulation, die dann, aber wenn du einen gewissen Punkt, also wenn dann irgendwie einer kommt und sagt, ja, aber man kann da, weiß ich, 5 Wohnungen drauf mehr machen oder die Baukosten sind andere, ohne dass uns das dann gleich jemand zerpflücken kann, weil das ist auch halt dann das Geld nicht wert, finde ich so ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns doch mal an, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Bodenrichtwerten und den von den Bauträgern gezahlten Grundstückspreisen. Und das haben wir dann ausgewertet zwischen 2019 und 2025 und hatten dann irgendwie eine Stichprobe von 14 Kauffällen, von 17 Kauffällen und haben dann quasi runtergerechnet, dass das Verhältnis im Mittel bei ungefähr zwischen 2 und 2,5-fachen des Bodenrichtwerts liegt. Und dann haben wir uns überlegt, okay, ist das jetzt nur in dieser Stadt in Norddeutschland so? Oder ist das vielleicht generell in der Region so? Ne? Also, dass man jetzt nicht nach München geht oder so, ist klar. Und deshalb haben wir sämtliche Gutachterausschüsse in Schleswig-Holstein angefragt. Also die Stadt liegt in Schleswig-Holstein. Sämtliche Gutachterausschüsse angefragt und ein Teil hat auch geantwortet und hat uns ähnliche Selektionen gegeben. Und da konnten wir nachweisen, dass immer wenn man sich die bereinigten Kaufpreise ja für den Boden ins Verhältnis zum Bodenrichtwert anschaut, dass wir dann in der großen Spanne zwischen, ich glaube, dem 1,6- und 3,4-fachen des Bodenrichtwerts liegen. Ja, das hängt auch ein bisschen natürlich von der Maßnahme ab. Und dann sind wir hingegangen und haben aus diesen 17 Kauffällen, die wir haben, tatsächlich über ein Sprachmodell nach Zusammenhängen suchen lassen. Ja, also erstmal geguckt, gibt es Zusammenhänge zwischen Bauträgern und dem Bodenrichtwert. Da konnten wir schon eine einfache Regression nachweisen. Da war allerdings das R-Quadrat, also dieses Bestimmtheitsmaß, wie viel, also salopp gesagt, ist ja ein R-Quadrat, zu wie viel Prozent trifft mein Ergebnis oder ist mein Ergebnis richtig, wenn ich sag mal 100 Bewertungen mache, dann waren wir irgendwie beim R-Quadrat von 47% oder sowas. Also war jetzt nicht so gut. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass das Ergebnis richtig ist, als dass es wahrscheinlich ist. Und dann haben wir diese Regression auch nochmal über ein Sprachmodell. Also wir haben konkret GPT-4o verwendet. Durchlaufen lassen und zwar als multiple Regression unter dem Zusammenhang mit der Fläche. Und da wurde das Bestimmtheitsmaß dann deutlich größer, weil, also das kennen wir ja alle aus der Immobilienbewertung, dass die Fläche in einem funktionalen Zusammenhang mit dem relativen Grundstückspreis steht. Ja, kleinere Grundstücke sind eher teurer, größere sind eher günstiger. Jetzt guckst du so nachdenklich, wo bist du ausgestiegen?
Ich bin nirgendwo ausgestiegen, ich habe gerade eine Idee gehabt.
Oh Gott.
Nein, ich habe jetzt Angst, dass ich mich einfach versammelt der Mannschaft blamiere. Ich
bin sehr gespannt jetzt, Achtung, Trommelwirbel.
Nein, ich denke jetzt gerade an so an die Veröffentlichung von Sachwertfaktoren in recht großen Regionen. Und damit meine ich jetzt nicht Ballungsgebiete, wo du eine recht gute Datenlage hast, sondern ich sag mal so Gebiete, die halt große Räume zusammenfassen. Also die, ich sag mal, viele Objekte in einen Topf reinschmeißen und sagen, ich leite hier Sachwertfaktoren für Einfamilienhäuser ab. Zack, und da sind dann zwei, also Doppelhaushälften, Reihen, Endhäuser, Reihen, Mittelhäuser, alles mit dabei und dann lieber Sachverständiger, mach. Ja. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich finde ja, Statistik ist bei der Unsexiness der Immobilienbewertung neben Marderkacke der zweite Punkt, ja. Aber dank künstlicher Intelligenz und der guten Anwendung und natürlich bitte, Achtung, großer Disclaimer, datenschutzkonforme Anwendung, bla bla bla, kann uns das jetzt zu folgender Idee weiterführen. Wenn ich jetzt einen Fall habe und ich möchte ganz konkret werden, fordere ich mir doch einfach eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung für Einfamilienhäuser zum Beispiel ab, in den, also so gut es geht, in den Attributen, die ich tatsächlich brauche. Und leite mir daraus dann selber meine eigene multiple Regression ab. Das wäre doch mal was, oder?
Ja, das haben wir ja genau so jetzt gemacht. Also das.
Ja, aber das macht doch sonst niemand. Also,
nee,
oder?
Das stimmt. Nö, ich glaube, das machen viele.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Also ich kenne einige, die zum Beispiel für jede Bewertung immer eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung holen. Ja, ja. Also ich weiß es zum Beispiel aus Köln, von Wertatlas, die machen das in NRW grundsätzlich, ja. Und ich finde, also wir machen das ja auch sehr häufig, also Einfamilienhäuser rechnen wir ja auch sehr häufig, sowohl im Sachwert als auch im Vergleichswertverfahren. Doch, das funktioniert schon und wir haben ja hier zu unserem Gutachterausschuss, auch wenn ich nicht drin sitze, aber mittlerweile einen sehr, sehr guten Draht und die Auskünfte aus der Kaufpreissammlung brauchen hier, weiß ich nicht, 2 Werktage, dann sind die da.
Ne? Das ist bei uns auch super, ja.
Genau. Naja, auf jeden Fall, um auf die Sache zurückzukommen, haben wir dann quasi diese Regression erweitert über also als multiple Regression mit dem Flächeneinfluss und hatten dann ein Bestimmtheitsmaß R². Das lag, glaube ich, bei, ich weiß es nicht mehr genau, 75% oder 57, also auf jeden Fall schon deutlich über 50% und für so eine relativ kleine Stichprobe eigentlich ganz ordentlich. So. Mhm. Und das, wir kamen dann letzten Endes darüber zu dem Schluss, dass wir einen Bodenrichtwert haben. Den haben wir mit dem Faktor 2,4 multipliziert tatsächlich. Und haben dann das nochmal quer gemappt und haben dann ja aufgrund der Ergebnisse, die wir über die anderen Kreise in Schleswig-Holstein bekommen haben, auch verifizieren können, dass das passt. So, und dann haben wir im Prinzip gesagt, okay, wir haben jetzt hier den Bodenrichtwert, der lag originär bei 370 Euro, ja, der von uns abgeleitete, dann irgendwie bummelig bei, ich glaube, 884 und sowas. Und dann haben wir den aber nochmal sachverständig angepasst, einmal, weil anders als in dem Rest der Stadt dieses Grundstück neben einem Fluss liegt und dieser Fluss war früher mal deutlich größer und auch das Flussbett war mal ein anderes. Deshalb muss an der Stelle eine Pfahlgründung erfolgen, auch weil da noch auch darunter weiter noch relativ viel Torf liegt. Und aufgrund der Gegebenheit, dass diese Satzung halt relativ neu ist, mit diesen 30% sozialem Wohnungsbau, haben wir auch nochmal einen Abschlag genommen. Also genau genommen haben wir jedes Mal einen Abschlag von 25% genommen, tatsächlich, weil das aus, also gerade das Thema sozialer Wohnungsbau ja wirklich nur für sehr wenige in Frage kommt und auch sehr viele Erfordernisse auch bei der Planung und sowas berücksichtigt. Das ist ja aus meiner Sicht auch bis heute der Grund, warum sozialer Wohnungsbau gar nicht so dermaßen in Fahrt gekommen ist, weil es einfach viel zu kleinteilig ist, viel zu individuell. Ja, man kann es nicht als Massengeschäft abwickeln, dadurch, dass ja auch die Förderung teilweise oder nein, fast ausschließlich auf Länderebene funktioniert. Ja, und das ist natürlich dann für überregional tätige Bauträger auch einfach nicht interessant. Muss man
auch mal sagen. Das ist dann auch nur an, wie heißt das, an gezielte Kreise vermietbar, ne? Und meistens dann halt auch nur zur Kostenmiete. Ja.
Genau. Ja, und das muss man halt, also der Vorteil ist halt, man weiß, was man bis zum Ende der Förderlaufzeit bekommt an Geld. Aber das ist ja auch nicht immer gut, weil wenn man sich anguckt, wie sich die Mieten entwickelt haben in den letzten Jahren. Ja.
ja.
Schon auch eine Einschränkung. Das muss man schon auch rechnen. Das ist ein, finde ich, zusätzliches Risiko. So. Aber das ist auf jeden Fall was, wo wir gesagt haben, das nehmen wir heute mal mit in den Podcast, ja, weil es immer mal wieder vorkommen kann, dass, vor allem auch im Rahmen der Grundsteuerreform zum Beispiel, dass ein Objekt einfach nicht in die Bodenrichtwertzone passt und es dann auch blöderweise, ich hatte jetzt noch einen ähnlichen Fall, da hatten wir ein Gewerbeobjekt in einem allgemeinen Wohngebiet. Die Bodenrichtwertzone für das allgemeine Wohngebiet war ausgewiesen für Ein- und Zweifamilienhäuser und zwar über den gesamten Ort. Das war so ein kleines Kaff. Und es gab halt da überhaupt gar keine Gewerbezone. Und dann haben wir gesagt, okay, was sind denn die umliegenden Käffer? Was haben die denn für Gewerbezonen? So. Und dann haben wir das da rangeführt und so ein bisschen begründet. Und ich möchte vielleicht auch mit der Folge diesmal so ein bisschen ermutigen, wirklich auch das, was eigentlich unseren Job freiberuflich macht, nämlich diese wissenschaftliche Tätigkeit und die Forschung an Daten, wieder so ein bisschen mal hervorheben, weil ich glaube, dass es immer noch viel zu kurz kommt, Daten sich zu besorgen und zu analysieren. Klar, ganz ehrlich, ich habe auch lieber das Standard-Einfamilienhaus, dass ich mal einfach so runterrechnen kann und ich rechne irgendwie meine 2-3 Mille ab und gut ist, ja. Aber das ist ja ehrlicherweise, ich habe das neulich bei den Nutzungsdauergutachten schon gesagt, ja nicht der Grund, warum wir diesen Job gewählt haben.
Ich finde aber, also du hast vollkommen recht und ich persönlich finde sowas ja total cool. Also das hatten wir, glaube ich, letztens erst das Thema, als ich noch nicht so vollends hier angekommen war, durfte ich ja bei dir sehr, sehr viel da auch als Volontariat mitmachen. Ich finde das immer noch ganz großartig und das geht halt am Anfang so unter, weil, also A, muss man auch sagen, traut man sich's, glaube ich, selbst am Anfang noch nicht so zu, alleine so spezielle Angelegenheiten oder macht noch sehr viele Fehler am Anfang, was auch irgendwo jetzt gar nicht schlimm ist, weil woher soll man es wissen? Das macht man ja in der Grundausbildung nicht. Das ist halt wirklich das Rennen nach dem Laufen lernen. Das Laufen lernen lernt man halt bei Einfamilienhäusern. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir es ja auch mal den Cäsar-Nutzern mitgeben, auch mal so spezielle Sachen anzunehmen und sich dann lieber Hilfe zu suchen und sich da mal durchzuackern. Und dann halt an sowas wirklich viel zu lernen. Ja, also total spannend. Ich finde es sehr, sehr interessant und du hast ja am Anfang gesagt, es zeigt quasi, dass ein Bodenrichtwert nicht auf ein Objekt oder nicht in eine Zone reinpasst, aber eigentlich geht es ja hier sogar noch viel weiter. Es geht ja eigentlich mehr darum, kann ich überhaupt einen ganz klassischen Bodenrichtwert eines Gutachterausschusses verwenden? Und das ist ja hier dann jetzt quasi nicht möglich, was allein schon mir wieder zeigt, lest das Kleingedruckte unter den Bodenrichtwerten immer mit. Ja, aber ich glaube nochmal vielleicht für die Erklärung, dass wir da nochmal aufräumen sollten, das ist dann halt wirklich keine klassische deduktive Bodenwertermittlung, weil du ja bei einer deduktiven Bodenwertermittlung, du gehst ja von einem Baulandwert auf und arbeitest dich dann retour zu einem anderen Stand, also zu Rohbauland oder zu Bauerwartungsland oder ähnliches. Geht das auch in die andere Richtung? Ist das dann auch deduktiv? Nein, das macht ja dann keinen Sinn.
Nee.
Nee. Also das ist dann ganz klassisch Residualwertverfahren. Ach guck, wie gesagt, letztes Mal im Fachwort damit zu tun gehabt und jetzt in der Praxis. Nein, also
ja, mega also, spannender Fall. Genau, und was wir da haben, also wir haben natürlich auch immer wieder den Punkt, wo ich sage, wir müssen uns immer wieder klar machen, warum sind wir in der Mehrzahl der Betrachtungsweisen, auch der Finanzbehörden, Freiberufler, weil wir das immer damit begründen, dass wir wissenschaftlich arbeiten. Und das bedeutet am Ende des Tages auch, Daten zu nehmen, Daten zu analysieren, Daten zu strukturieren, ja, sich mit den Fachtermini auszukennen und so weiter und so fort. Was ich vielleicht an der Stelle, du wirst es bestimmt erlauben, Anne, mal sagen können, ich habe dieses Problem erkannt und mir ist es ja sehr, sehr wichtig, Menschen in solchen Bereichen fortzubilden und deshalb organisiere ich gerade, ich als Patrick Bayer, ein Seminar zum Thema Mathematik im Sachverständigenwesen für die Immobilienbewertung, weil ich sage, es ist so krass, wie viel Möglichkeiten uns durch Statistik gegeben wird und wir werden so Ende November, Anfang Dezember werden wir das Seminar auch durchführen, das ist auch offen für andere, also es ist bei uns wieder Cäsar First, also unsere Cäsar-Mitglieder und wenn es dann noch nicht ausgebucht ist, geht es auch an die Öffentlichkeit, aber da ist es dann so, dass es wirklich darum geht. Also du warst ja im Preview mit dabei, Anne. Wie besorge ich mir Daten und wie lese ich die aus, wie werte ich die aus und so weiter und so fort.
Definitiv.
Auch mittels KI, muss man sagen.
Das kommt, also ich weiß, mittlerweile in der Ausbildung hast du ja so ein Seminar etabliert. Das gab es leider noch nicht, damals ich die Ausbildung gemacht habe, aber ich finde das unheimlich wertvoll. Ja, weil wir, glaube ich, viel, das, ich würde sagen, am Anfang ist das noch okay. Ja, also am Anfang würde ich das immer in Puffer packen, weil da geht es mehr um, also da prasselt ja alles auf dich ein. Da hast du auf einmal das Baurecht, das hast du dir vorher nie so detailliert angeschaut. Ich hatte da erst letztens mit einem lieben Kollegen ein Telefonat. Dann hast du auf einmal da ein kleines Mehrfamilienhaus mit einem Gewerbegebiet stehen, auf dem Grundstück eines Betriebes, wo du erstmal für dich verstehen musst, Moment, da kann ich ja jetzt nicht einfach normale Mieten in Ansatz bringen, ja? Und wie du dich davon runtergewirtschaftet hast zu. Und jetzt fange ich auch noch an, die Marktdaten dann zu hinterfragen, die ich bekomme. Ich freue mich nicht, dass etwa mein Objekt irgendwo in die Sachwertfaktorspanne reinpasst und ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Das ist dann die nächste Kategorie. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie du es schön gesagt hast, das braucht Zeit, das braucht Übung, das braucht Erfahrung. Das muss geübt werden, damit man besser und besser und besser und besser wird. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir hier schon schließen wollen, aber geht in die Welt und bewertet. Und das ist wirklich wahr. Und wie gesagt, im besten Fall sucht euch jemanden, der euch unterstützt. Ja, ich würde jetzt den nächsten Disclaimer, die nächste Ankündigung starten. Wir haben ja einen kleinen Pro-Bono-Fall. Der hat morgen Kickoff tatsächlich. Dann geht das auch los. Dann haben wir mal so ein spezielles Thema, dass wir mal ein bisschen in die Masse treten. Mal gucken, machen sich ja auch irgendwie angreifbar, aber es wird schon werden.
Und ja. Als Vorbereitung dafür haben wir in der nächsten Folge das Thema ich kann mein Gutachten nicht nach Paragraph 194 BauGB ermitteln und habe im Prinzip Probleme mit den Verfahren in der Immowert-V. Wie komme ich denn trotzdem zu einem Wert? Also Gutachten in Anlehnung an den 194 BauGB und Immowert-V. Da werden wir dann weitermachen. Das geht ja heute schon in die Richtung und wir werden uns dann damit noch ein bisschen beschäftigen beim nächsten Mal.
Ich freue mich. From the bottom of my heart.
Yes.
Na dann. Lieben, lasst's krachen. Hast du noch eine Anekdote von uns? Wir machen das irgendwie so wenig. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas Lustiges vergangene Woche passiert ist, aber ich war nur in einem Keller unterwegs, das habe ich doch noch nie gesehen. Also das war Gewölbe, Gewölbe, Gewölbekeller. Wenn da hinter mir die Tür zugefallen wäre.
Gestern war ja bundesweit Tag des offenen Denkmals, Frau Brackhoff, wie Sie auch in Ihrem Instagram und was weiß ich was, war WhatsApp gepostet haben.
Nee, das war Instagram. Instagram. Das war so schön. Ja. Da kann ich gleich noch was dazu erzählen. Das möchte ich tatsächlich noch mal was dazu sagen. Aber zuerst du.
Nee.
Okay, pass auf. Wir waren geladen zur Nicht-Wiedereröffnung oder zur Würdigung einer wunderschönen Villa in Gera. Gera ist ja tatsächlich, das glaubt man nicht, eine große Villenhochburg, weil Gera mal Geld hatte. Und viele Fabrikanten halt auch dadurch sich hier niedergelassen haben und eine ordentliche Villenlandschaft gebaut haben. Und eine dieser Villen steht auch in einer ganz tollen Parkanlage, in einer sehr schönen Lage bei uns in Gera. Und diese Villa wurde durch ein Paar aus, ich glaube, München gekauft, Rechtsanwälte. Und die entwickeln das gerade in eine Richtung, die ich ganz, ganz, ganz großartig finde. Also die haben sich diesem Projekt angenommen. Das ist wirklich schon sehr überaltert. Das Haus war dann in den 90er Jahren, glaube ich, mal ein Kinderheim. Und den Charme hat es eigentlich noch so ein bisschen behalten. Also die haben das ganze Ding freigelegt, so gut es ging, in natürlich Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Es geht so weit, dass sogar die Wände wieder stoffbespannt werden müssen. Also das finde ich ja so unwirtschaftlich und tatsächlich nicht mal schön, aber mich hat da keiner gefragt. Und die entwickeln das jetzt in die Richtung, dass die sagen, diese Villa war mal der Wohnort eines sehr bekannten Unternehmers in Gera, der die Dampfmaschine hier in die Region gebracht hat. 2005? Nein,
ich wollte es sagen, aber ich habe gedacht, nein, ich mache das jetzt einfach nicht.
Und jetzt machen die da quasi ein Startup-Zentrum draus.
Cool.
Da sollen sich dann, also da kommt unten eine Kanzlei rein, von, ich glaube, deren Niederlassung, die junge Unternehmer betriebswirtschaftlich und steuerlich unterstützen soll bei der Gründung. Und das muss ich sagen, toi, toi, toi. Ich bin gespannt. Aber ich finde es wirklich, wirklich, und die haben das wunderschön gestern gemacht. Das war so ein richtiges kleines Highlight. Da musste ich wieder an das Thema Bauen und Bestand denken. Und ich hatte eine Karte fotografiert, das habe ich auch in meinen Status hochgeladen. Das fand ich so schön. Verfall führt zu Verantwortung und Verantwortung führt zu Veränderung. Und das fand ich sehr. Das habe ich so mitgenommen, wie ich dann da abends glückselig nach Hause gefahren bin. So, und jetzt dann dein unqualifizierter Kommentar noch.
Nein, alles gut. Ich war nur in einem alten Weltkriegsfort bei uns an der Elbe. und habe festgestellt, dass der so viele Gänge hat, dass ich dann mit meinen Kindern irgendwann stand und nicht mehr wusste, wo ich wieder zurück muss.
Nein.
Ich sitze ja hier. Die Kinder nur leider nicht.
Die sind irgendwo abgegangen. Naja, wird schon. Nee, aber das finde ich lobenswerter, dass du dann wieder hier sitzt als die Wandpaneele. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also großen Respekt, ich hätte mich erbärmlichst verlaufen. Das ist ja auch tatsächlich so eine große Horrorvorstellung von mir. Und damit schließen wir die Folge. Wir danken, dass ihr euch zugehört habt. Oh, Gottes Willen, lass es sein.
Dass ihr euch zugehört habt. Ja, schön, dass ihr euch zugehört habt. Wir gehen raus und bewerten.
Irgendwelche Denkmäler.
Haut aber rein. Falsch. Ne? Bis dann. Ciao.
Deduktiv.
Ja.